Liebe Gemeinde, wer hätte gedacht, dass normal so attraktiv sein kann? Die Sehnsucht nach Normalität ist überall spürbar und fast mit Händen zu greifen. Endlich wieder ganz normal einkaufen, sich ganz normal mit Familie und Freunden treffen, ganz normal Urlaub machen und nicht zuletzt auch endlich wieder ganz normal arbeiten. Die Normalität kam uns abhanden, schlagartig. Mitte März erstarrte das öffentliche Leben und mit ihm das Leben unserer Kirchengemeinde. Für circa 5 Wochen wurde der notwendige Besuch im Supermarkt für viele zu einer beliebten Möglichkeit, um wenigstens ab und zu mal unter Leute zu kommen. Familien hockten aufeinander und Kinder wollten beschäftigt werden. Die Internetverbindungen waren so überlastet wie die Paketdienste. Und die Kranken und Alten? Sie waren plötzlich abgeschnitten von ihren Familien und Freunden. Reduziert auf Fernsehen, Telefon und Internet. Am 28. Juni 1985 verabschiedete der Deutsche Bundestag das sogenannte Vermummungsverbot, das es Demonstranten verbietet, ihre Gesichter zu verdecken, um sich so der Feststellung ihrer Identität zu entziehen. Auch war es allen Personen generell untersagt, Banken und Sparkassen mit einem vermummten Gesicht zu betreten. Und plötzlich ist alles anders. Plötzlich müssen wir uns vermummen, wenn wir Geschäfte betreten oder mit dem öffentlichen Personennahverkehr fahren. Gleichzeitig ist zu beobachten, wie sich Demonstranten zu Tausenden versammeln und als Zeichen ihres Protestes, wider aller Vernunft, keine Masken tragen. Verkehrte Welt. Plötzlich war alles anders und ist gefühlt, trotz all der schrittweisen Lockerung, noch lange nicht normal. Doch, was ist schon normal? Nach allem, was uns von den ersten Christen überliefert ist, war es für die Frauen und Männer, die Jesus nachfolgten, normal, ihrem Rabbi nahe zu sein. Ihr Verhalten provozierte und widersprach allen moralischen Konventionen ihrer Zeit. Von einigen Anhängern Jesu wird ausdrücklich überliefert, wie sie alles stehen und liegen ließen, um dem Wanderprediger zu folgen. In der patriarchalen, frühjüdischen Gesellschaft bekommt dieser Ausstieg aus dem gewohnten Leben eine zusätzliche Dramatik, wenn es heißt, dass die Männer ihre Familien zurücklassen, für deren Versorgung sie nach jüdischem Gesetz verantwortlich sind. Wer die Bindung zu Jesus derart über seine Bindung an die eigene Familie stellt, für den ist die Nähe zu seinem Rabbi existenziell. Alles haben sie ihm und seiner Botschaft untergeordnet und plötzlich ist alles anders. Er, Jesus, tot am Kreuz, gestorben, und begraben. Was so verheißungsvoll begann, endete abrupt. Angst griff um sich und die Anhängerschaft Jesu verhängte über sich selbst eine Ausgangssperre. Von Mund-Nasen-Schutz ist in den Texten keine Rede, doch klang die Geschichte von Karfreitag in diesem Jahr vertrauter als sonst. Dann war Ostern. Jesus ist wieder unter den Lebenden. Doch der Bericht der Frauen von seiner Auferstehung stößt bei den Männern auf Skepsis. Ihnen erschienen diese Worte wie leeres Geschwätz, berichtet Lukas, und sie glaubten den Frauen nicht. Prominent wurde der Zweifel des Apostels Thomas. Sein Name steht seither synonym für den Zweifel, ohne den sich nicht glauben lässt. Schließlich, so erzählt Lukas, erscheint der Auferstandene leibhaftig inmitten seiner Jüngerschaft. Und gerade als endlich alles so scheint wie früher, führt er die Seinen hinaus bis in die Nähe von Bethanien und entschwindet gen Himmel. Weg ist er. Die Festzeit von Karfreitag und Ostern über Himmelfahrt bis Pfingsten entfaltet nacheinander die verschiedenen Aspekte des Anfangs der christlichen Kirche. Und es ist jene Grundstimmung, die diesen Anfang der Kirche mitprägte. Dieses Gefühl, plötzlich ist alles anders. Dass die Kirche ihren Anfang nahm in einer Veränderung, in der man seine gewohnte und vertraute Lebenswelt von einem Tag auf den anderen nicht wiedererkannte, mag von Bedeutung sein in einer Gegenwart, in der es der Kirche Jesu Christi nicht anders ergeht. Die Freude in unserer Gemeinde ist deutlich zu spüren darüber, dass wir nun endlich wieder Gottesdienste feiern dürfen. Ein Stück Normalität kehrt zurück. Wenn auch nur streng limitiert und desinfiziert. Doch darf dieser Zustand nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Virus immer noch da und die Normalität, nach der wir uns sehnen, noch in weiter Ferne ist. Die Monaske, wie ich den Mund-Nasenschutz mit Sebastian Puffpaff nenne, und der Abstand von 1,50 Meter sind unsere neue Normalität. Aber ist das noch Kirche? Kurzgottesdienste ohne Abendmahl und anschließendem Buffet? Herzliche Begrüßungen ohne Umarmungen? Geht da nicht verloren, was uns als Friedenskirchengemeinde ausmacht? Gewiss, es geht uns etwas verloren. Ohne Frage. Alles Zwischenmenschliche ist für Kirche wesentlich. Schon die Apostelgeschichte bemerkt über die ersten Christen, sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Doch auch wenn wir für längere Zeit das Miteinander in unserer Kirchengemeinde einschränken, verändern und neu gestalten müssen, bleiben wir doch stets Kirche. Denn Kirche ist kein Verein und Geselligkeit ist nicht ihr höchstes Gut. Ihren Grund hat die christliche Kirche im Glauben des Einzelnen, der sich natürlich speist aus der Gemeinschaft mit anderen und in diese mündet. Dennoch gilt, Kirche ist die Gemeinschaft derer, mit denen zunächst und zuallererst einmal Christus Gemeinschaft hat. Daran hat sich seit Himmelfahrt nichts geändert und wird es sich auch durch Corona nicht. Denn so steht geschrieben im Johannesevangelium im 17. Kapitel. Jesus hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Ich bitte aber nicht allein für die, die du mir gegeben hast, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, dass sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Vater, ich will, dass, wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Gerechter Vater, die Welt kennt dich nicht, ich aber kenne dich. Und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Soweit der Evangelist Johannes. So wenig sich die Gemeinschaft, die Christus mit uns hat, durch Abstandsregeln, Monaske und Niesetikette ändert, so wenig ändert sich das, was sich aus dieser Gemeinschaft für uns ergibt. Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Galater 5,6. Durch die Pandemie wurden die kriegerischen Konflikte dieser Welt aus den Medien verdrängt. Doch sie sind immer noch da. Menschen bereichern sich auf Kosten anderer. Menschen fliehen voreinander. Menschen töten einander. Wie sehr das, was wir aus der Welt gemacht haben, dem widerspricht, zu dem Gott uns berufen hat, offenbart sich gerade auch in pandemischen Zeiten. Die Fleischeslust der Industrienationen tötet nicht nur massenhaft Tiere, sondern auch Menschen. Aktuell die Niedriglohnarbeiter in der Fleischverarbeitung. Und wie nicht anders zu erwarten, trifft das Virus weltweit vor allem die Armen und sozial Benachteiligten. Das gilt auch für Deutschland. Und nicht zuletzt ist Viktor Orban nicht der einzige Politiker, der die Not der Menschen in Corona-Zeiten für seine politischen Zwecke missbraucht. Lange Rede, kurzer Sinn. Es steht außer Frage. Menschen erkranken und sterben an Covid-19. Und vor allem ältere Menschen leiden unter der Zwangsisolation. Doch wir sind immer noch Kirche, ob mit Hygienekonzept oder dereinst wieder ohne. Und so sollten wir bei aller Klage über die Einschränkungen unseres kirchlichen Lebens nicht der Versuchung erliegen, um uns selbst zu kreisen. Wir sind gesandt in eine Welt, deren Unrecht zum Himmel schreit. Eine solche Welt mag für viele normal sein. Für Gott ist sie es nicht. Amen.